Ja, hallo von meiner Seite. Ich wurde auch nur gerade gebeten, nochmal auf Russisch eine Begrüßung zu sagen. Privetsvo was an alle, die auf Russisch verstehen. Das, genau. Mein Name ist Waldemar. Ich bin 27 Jahre alt, verheiratet mit Christina. Wir haben eine Tochter, sie heißt Marie. Und genau, das mit dem Schnuller ist, glaube ich, ja, ich glaube, ich muss nicht mehr erzählen. Aus der Kindheit, aber was haben Harald, Erika und wir gemeinsam? Wir waren beide auf derselben Bibelschule, nicht zur selben Zeit, aber und genau, das verbindet mich auch nochmal zusätzlich nochmal irgendwie zu euch. Ich weiß nicht, so die Braker, die haben es irgendwie miteinander, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, heute hier zu sein, bin froh, euch etwas aus der Predigt mitzugeben. Ich habe mir eine Stelle rausgesucht, die mich persönlich immer wieder neu herausfordert, neu ermahnt, aber auch ermutigt. Und ich hoffe, dass ich es euch heute mitgeben kann. Eine Herausforderung, aber auch eine Ermutigung. Und vielleicht noch ein paar Sätze zu uns. Wir sind in Vorbereitung auf den missionarischen Dienst gewesen, bis vor kurzem. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Und der Grund, warum ich damals Harald gefragt hatte, ob ich mal in eure Gemeinde kommen dürfte, war, unsere Arbeit vorzustellen. Hat er gesagt, gerne, kommst vorbei, hältst eine Predigt. Und das mit der Arbeit vorstellen kann ich heute leider nicht machen. Aber dieser Gedanke, eine missionarische Predigt zu halten, lag mir sehr auf dem Herzen auch. Und ich denke, das kann man heute mit Erntedankfest gut verbinden. Erntedankfest ist ein Fest, wo wir wirklich Dankbarkeit Gott gegenüber bringen dürfen. Dankbarkeit für das, was er uns jeden Tag gibt. Für die Ernte, aber auch für viele, viele andere Dinge. Und wir haben heute zu Beginn schon gehört, dass Gott noch von einer anderen Ernte spricht. Einer Ernte, die Ewigkeitscharakter hat. Eine Ernte, die nicht nächstes Jahr Verfallsdatum abgelaufen ist, sondern wirklich, wirklich Ewigkeitscharakter hat. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich lese aus Matthäus Kapitel 9, Verse 35 und folgende. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Eine Stelle, über die Jesus. Ich finde diese Stelle, die sagt so viel aus, so vieles über einen missionarischen Gott. Unser Gott ist ein Gott, der Mission liebt. Wir sind nicht wir Menschen, die den Gedanken der Mission erfunden haben. Wir sind nicht wir, die erfunden haben, zu den Menschen zu gehen und ihnen von Gott zu erzählen. Es ist Gottes wesentliche Charaktereigenschaft. Gott ist ein missionarischer Gott. Und so würde ich auch gerne diese Predigt nennen. Ein missionarischer Gott. Und das sehen wir in seiner Fleischwerdung in Jesus. Wir lesen, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus, der war richtig aktiv. Der ist in seinen Dienst eingetreten und der war richtig aktiv rumgereist und hat den Menschen gepredigt, hat den Menschen von Gott erzählt, hat sie zur Versöhnung aufgerufen, hat geheilt, hat geholfen. Er wusste von vornherein, Jesus ist Gott, er wusste um das Herz des Menschen, er wusste auch um die Menschen, die ihn ablehnen werden. Ich weiß nicht, wenn ich heute predigen würde und das Gefühl hätte, dass heute jeder nicht mit dem zustimmt, was ich sagen würde, hätte ich nicht viel Motivation, heute hier oben zu stehen und zu predigen. Aber Jesus wusste das. Er wusste, da werden sehr viele Menschen da sein. Er hätte bestimmt sogar mit den Fingern auf die Leute zeigen können, sagen können, du wirst es ablehnen, du wirst es nicht wollen. Ich sehe es in deinem Herzen. Aber er geht trotzdem hin und er verkündigt. Und er heilt, er macht gesund. Selbst Menschen, die nicht mehr zurückkommen und Danke sagen, die nicht mehr diese Dankbarkeit empfinden. Aber er macht es. Er macht es nicht, um Anerkennung von den Menschen zu bekommen. Er macht es nicht, um irgendwie ein guter Christ zu sein, der erste Christ, so wohl bemerkt. Er macht es um des Vaters willen. Sein Vater hat ihn gesandt. Er macht es zur Ehre Gottes. Aus Liebe zu den Menschen und aus Liebe zu seinem Vater. Und dann steht in Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus geht umher, er predigt, er heilt, er tut den Menschen Gutes. Die Menschen sind gesund von allen Krankheiten und von jedem Gebrechen. Und doch sieht Jesus tiefer als diese Oberfläche. Er sieht weiter ins Herz hinein. Er sieht diese Volksmengen und er ist innerlich bewegt. Er ist traurig darüber. Warum? Weil diese Menschen hirtenlos sind. Weil diese Menschen rumlaufen und keinen Hirten haben. Wie Schafe ohne Hirten. Erschöpft, verschmachtet. Ich denke mir, dass Jesus auch heute oft die Menschen anschaut und innerlich bewegt ist. Unserer westlichen Welt mangelt es an nichts nach außen hin. Wir haben so vieles. Ich mache meinen Kühlschrank auf und ich habe so viel Essen. Und dann gibt's diese First World Problems, dass ich mich beschwere, dass ich an mein Essen hinten im Kühlschrank nicht rankomme, weil es vom Essen vor dem Kühlschrank blockiert ist. Oder mein Haus so neu ist, dass mein Navi es nicht findet. Oder mein Haus so groß ist, dass das WLAN nicht ausreicht. Das sind Probleme, mit denen wir uns rumschlagen. Und es scheint uns in erster Linie an nichts zu mangeln. Wir haben wirklich alles. Und Gott sieht doch tiefer. Gott sieht in unser Herz. Menschen, die draußen rumlaufen, Menschen, die davon überzeugt sind, sie haben alles und sie brauchen keinen Gott oder sonst irgendwas. Schaut Jesus innerlich bewegt, weil es ein Mensch ist, der keinen Hirten hat. Wir haben bei weitem nicht alles. Wir haben Irdisches, wir haben Vergängliches. Das haben wir, ja. Und wir Christen, wir dürfen aus Dankbarkeit sagen, wir haben auch das Ewige. Wir haben Gottes Gnade erfahren. Wir haben einen Hirten, der uns beisteht in jeder Situation, der uns durch Freude und durch Leid trägt. Wir haben vorhin gesungen, dir gehört mein Lob, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Das ist eine Stelle, die ich nur sehr schwer über die Lippen bringen kann. Kann ich Gott wirklich danach loben, egal was er mir nimmt? Wenn er mir meine Frau nimmt, mein Kind, meine Gesundheit, kann ich dann noch Gott loben? Ich weiß, dass ich es aus mir heraus nicht kann. Aber durch Gottes Gnade, durch seinen Geist, der mich befähigt, der in mir lebt, werde ich es können. Und es wird meinen Glauben stärken. Und das ist ein Hirte, den viele Menschen nicht haben. Jemand, der uns begleitet in jeder Situation. Jemand, der uns Kraft schenkt in jeder Situation. Jesus schaut bewegt auf diese Menschen. Die sind ihm nicht egal. Er hätte sagen können, okay, jetzt seid ihr gesund, jetzt geht und freut euch eures Lebens. Nein, er heilt die Krankheit, er heilt das Gebrechen. Aber dann schaut er tiefer und sagt, Leute, ich habe noch ein weitaus schlimmeres Problem. Dieses oberflächliche Problem, was ich euch da weggetan habe, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber es geht noch weiter. Jesus ist bewegt. Jesus ist ein missionarischer Gott, den es innerlich bewegt, den es innerlich traurig macht, wenn Menschen ohne ihn leben, wenn sie verloren gehen. Es ist der Grund, warum Jesus überhaupt auf die Welt kam. Manchmal frage ich mich, warum kam Jesus überhaupt? Gott ist ein allmächtiger Gott. Er hat durch Worte die Welt geschaffen. Alles, was wir heute sehen und essen, ist durch ihn. Du und ich, wir leben, weil er es wollte. Und dann denke ich mir, warum hat er damals nicht einfach die Welt zerstört, völlig zerstört? Einfach komplett, einfach eine neue Welt geschaffen mit neuen Menschen. Der hätte Grund genug gehabt, das jeden Tag zu tun, ganz ehrlich. Wenn ich mich anschaue, wenn ich in mein Herz schaue, was dort manchmal vor sich geht, denke ich mir, Gott, warum bist du überhaupt noch so gnädig mit mir? Warum hast du noch so viel Geduld mit mir? Weil Gott kein Gott ist, dem du egal bist. Er ist ein Gott, der innerlich bewegt ist. Dem es was ausmacht, wie es dir geht. Es macht ihm was aus, wenn du dich schlecht fühlst. Und es macht ihm auch was aus, wenn du ohne ihn lebst. Jesus weiß, wie wir uns fühlen. Jesus weiß, wie schwierig es sein kann, auf dieser Welt zu leben, mit den Schwierigkeiten, mit den Versuchungen. Er ist ein mitfühlender Hohepriester. Jesus ist jemand, der versucht wurde. Er hat nicht gesündigt, aber er wurde versucht. Er hat gelitten. Er weiß es nur zu gut, wie du dich fühlst. Und trotzdem sagt er, ich bin bei dir, ich will dein Hirte sein. Und das Schöne ist, er bleibt nicht innerlich bewegt, dieser Gott. Dieser missionarische Gott bleibt nicht nur ein bewegter Gott, sondern er bewegt auch. Vers 37, dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Er macht seine Jünger auf diese Ernte erst einmal gefasst oder er zeigt sie ihnen vor Augen, er führt sie ihnen vor Augen. Er sieht das Problem, Gott sieht das Problem. Er ist innerlich bewegt und nun will er handeln. Wir Menschen, wir sind oft, wir reden über Probleme, aber tun danach nichts. Aber Gott ist nicht so. Er sieht dieses Problem, er ist bewegt und nun will er handeln, nun will er bewegen. Und er spricht zu seinen Jüngern, diese Ernte da ist sehr groß. Und er bezieht diese Ernte auf die Menschen. Aber er sagt, es gibt ein sehr großes Problem. Eine große Ernte, aber sehr wenig Arbeiter. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt das Problem, viel Arbeit liegt vor dir. Oder vielleicht mal, wenn man ein Event plant, irgendetwas vorbereitet und da muss so viel gemacht werden. Und dann sagt man, gibt es das Sprichwort, viele Hände, schnelles Ende. Aber das trifft oft nicht zu. Das hatte ich am Freitag, wir haben für einen Jugendgottesdienst aufgebaut am Freitag, hatten am Samstag einen Jugendgottesdienst. Und dann waren wir am Freitag nur zu sechs. Und das war so viel Arbeit, das Ganze aufzubauen. So viel Arbeit und so wenig Leute. Und dann zieht sich das und man ist entmutigt und man hat keine Lust mehr. Und denkt sich, oh, wie soll ich das alles packen jetzt? Am Samstag, als wir das abgebaut haben, Samstagabend, waren wir dann ein paar mehr und dann war es schön, weil dann ging es auch schneller. Aber wie ist dieses Gefühl, wenn so viel Arbeit auf dich wartet, so ein großes Feld zu beackern gibt und es sind einfach nur viel zu wenig Leute, um dieses Ganze zu machen? Ich würde fast schon sagen, Jesus macht hier die Jünger auf etwas durch die Blume aufmerksam. Die Ernte ist sehr groß, aber es fehlt irgendwie an Arbeitern. Nicht schon mal dran gedacht, mit anzupacken? Jesus bewegt seine Jünger dahin zu arbeiten. Aber kurz danach lesen wir auch, dass er die 12 Apostel beruft. Wir lesen, wie er die Menschen in den Dienst stellt. Ich möchte noch eine Stelle aus Lukas lesen. Bevor er die Apostel berufen hat. Lesen wir in Lukas 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Jesus, der alles weiß, der um das Herz des Menschen weiß, natürlich in seiner Menschheit auch Grenzen hatte, aber trotzdem vollkommen Gott war, geht, bevor er seine 12 Apostel beruft, erst einmal eine ganze Nacht lang beten. Also ich finde diesen Gedanken einfach nur überwältigend. Bevor er die Menschen, von denen er weiß, dass sie kommen werden, von denen er weiß, welche er berufen wird, von denen er auch weiß, wer ihn verraten wird, geht er erst einmal hoch auf so einen Berg und betet eine Nacht durch. Hat Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann, also ich finde diesen Gedanken einfach nur sehr berührend, weil manchmal, wenn ich mir Mitarbeiter raussuche, dann denke ich mir, okay, was kann der, was kann der, was kann der? Wenn die das können, dann sind sie gut genug. Ich frage Gott nicht mal. Aber Jesus geht hin und bespricht sich erstmal mit seinem Vater. Und ich finde, da haben wir auch eine gute Möglichkeit, in unserem Dienst ein großes Vorbild da drin zu nehmen, dass wenn wir in unseren Dienst gehen, wenn wir in diese Ernte rausgehen, dass wir ins Gebet, zuerst ins Gebet gehen. Und das sagt er hier seinen Jüngern auch in Vers 38. Er sagt zuerst, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Er sagt jetzt nicht, jetzt geht und macht alles alleine. Er sagt, jetzt bittet den Herrn der Ernte. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Warum sollen die Jünger den Herrn der Ernte bitten? Warum können die jetzt nicht einfach losgehen und ihr Ding machen? Er sagt selbst, bittet den Herrn der Ernte. Gott ist es, dem diese Ernte gehört. Er ist es, der diese Arbeit tut durch uns. Und wir haben eigentlich, wenn man es so nimmt, nicht großes Mitspracherecht und sagen, ja Gott, du, aber ich möchte gerne, ich habe jetzt noch keine Zeit. Da sagt Jesus ein paar Verse weiter vorher, klare Worte dazu für die Menschen, die keine Zeit jetzt haben, erst später. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Da möchte ich gerne etwas Persönliches von uns erzählen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir in Vorbereitung zum Missionsdienst waren, oder beziehungsweise noch hoffentlich sind. Ich plane jetzt, wir jetzt als Familie bereits seit knapp 2 Jahren, ich als Single damals noch, also insgesamt seit 5 Jahren, als Missionar nach Peru auszureisen. Als Bibelschullehrer dort für die Indianer da zu sein. Es ist mir ein großes Herzensanliegen. Jetzt haben wir aber vor kurzem erfahren, dass wir nicht gehen können momentan. Das hat unter anderem ein bisschen was mit der Gesundheit meiner kleinen Tochter zu tun. Und jetzt ist die Frage, muss ich mich jetzt bei Gott beschweren? Gott, ich habe mich jetzt 5 Jahre darauf vorbereitet. Ich habe mich 5 Jahre darauf vorbereitet, mental darauf vorbereitet, finanziell Geld reingesteckt, vielen Menschen schon davon erzählt, Freunde, Beter, Spender schon gefunden. Und jetzt heißt es auf einmal nein. Habe ich das Recht, jetzt hinzugehen und zu sagen nein? Wenn du so nicht willst, dann mache ich halt gar nichts. Habe ich das Recht jetzt zu sagen, Gott, das läuft jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, mein Dienst, also hast du halt Pech gehabt. Nein, das habe ich nicht, dieses Recht. Er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Und wenn er der Herr der Ernte ist, dann entscheidet er, wohin ich hingehe zum Erntearbeiten. Und meine Aufgabe ist es, weiter zu sagen, okay Gott, ich will an deiner Ernte arbeiten. Auch wenn du mich vielleicht auf einen anderen Platz des Feldes steckst, wo es vielleicht ein bisschen kälter ist, da die Sonne nicht so warm scheint. Aber ich will auch dort sein. Und für einen anderen heißt es, okay, da muss ich halt in der prallen Sonne arbeiten am Erntefeld. Aber er ist der Herr der Ernte. Er beruft dich und er beruft mich. Er ist es, der die Dinge bewegt, weil er selbst darüber bewegt ist. Wisst ihr, unser großes Problem ist oft, dass wir Gott Bedingungen stellen. Beziehungsweise meins, ich will es jetzt nicht auf jeden projizieren. Aber man stellt Gott oft Bedingungen. Gott, wenn du mir das und das gibst, dann kann ich gehen. Manche sagen, ja, wenn ich erst eine Frau oder einen Mann finde, dann gehe ich in die Mission. Ja Gott, wenn ich doch nur das hätte, dann könnte ich ein besseres Zeugnis sein. Wenn Gott sagt nein. Ich könnte sagen, Gott, wenn du mich jetzt mal endlich in ein Ausland senden würdest, dann könnte ich missionarisch arbeiten und nicht da vor mich hin vegetieren. Sagt er, nein. Du bist in meiner Ernte angestellt. Ich habe dich gesandt, aber ich entscheide, wo es hingeht. Vielleicht schickt er mich nach ein paar Jahren mal dahin, das kann sein. Aber jetzt zu sagen, nein Gott, weil es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, mache ich nichts, das ist nicht richtig. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich jetzt damit um, dass der Herr, dass mein Herr der Herr der Ernte ist? Was bedeutet es überhaupt, dass ich ihn Herr nenne? Doch nur, dass ich sein Diener bin. Und seit wann hat der Diener zu entscheiden und sagt dem Herrn, wo er ihn hinzuschicken hat? Und das ist eine Lektion, die ich lernen muss. Ich bin noch nicht durch, da bin ich ehrlich. Es ist nicht leicht, wenn auf einmal alles umgeworfen wird. Aber kannst du dann noch Gott loben, wenn er dir deinen Traum nimmt? Das, worauf du hingearbeitet hast? Kannst du dann immer noch sagen, Halleluja, du bist Gott allein? Jesus ist es, der die Not der Menschen sieht. Jesus sieht ins Herz. Jesus weiß, wo er dich und mich gebrauchen möchte. Jesus ist es, der innerlich darüber bewegt ist, was in den Herzen der Menschen abgeht. Was in dem Herzen der Menschen kaputt ist. Und Jesus ist es, der uns bewegt. Er ist es, der uns führt und leitet. Und ich bin mir auch ganz sicher, er steckt dich nicht in irgendeine Situation oder in irgendeinen Dienst, um dich unglücklich zu machen. Er stellt dich da rein, damit du an diesen Herausforderungen wächst. Du wächst, du reifst dadurch. Du übernimmst Verantwortung. Du lernst es, Dinge hinzunehmen. Du lernst es, Gott dankbar zu sein in Situationen, in denen ein normaler Mensch nicht dankbar werden sein könnte. Und er beruft dich dahin, wo er es für richtig hält. Er stellt dich dorthin, wo er dich gebrauchen möchte. Die Frage ist, lässt du dich gebrauchen? Lässt du dich da, wo du gerade bist, gebrauchen? Du bist nicht erst ein Missionar in 10 Jahren im fremden, weiten China oder sonst irgendwo. Du bist hier und heute Gesandter, Botschafter an Christi Stadt. Jetzt. Nicht in 10 Jahren. Jetzt. Und da muss ich mich fragen und da muss sich jeder Einzelne selber fragen. Bin ich bereit, in diese Ernte einzusteigen? Bin ich bereit, zu Gott zu sagen, hier bin ich, sende mich, wohin du willst? Und bin ich bereit, dafür zu bitten, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet und zu vertrauen, dass er es richtig tut? Ich möchte euch mit diesem Gedanken in die Woche auch einfach, diesen Gedanken in die Woche mitgeben, darüber nachzudenken. Wo kann ich Erntearbeiter sein? Wo kann ich dafür sorgen, dass im Himmel Erntedankfest stattfindet? Wo kann ich dafür sorgen, dass die Engel sich freuen über einen Sünder, der Buße tut? Ich würde erstmal sagen, da, wo Gott dich hingestellt hat, sei dort ein Licht und gib ihm die Ehre. Amen.